Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du hier zu Hause bist. Du hast hier heute deine Wohnstube eingerichtet und wir sind zu dir gekommen. Und so bitte ich dich, dass wir, wenn wir jetzt auseinandergehen, dass wir uns vielleicht an nichts mehr erinnern, aber an eine schon, an dich. Ich bitte dich, zeige dein Gesicht, zeige deine Kraft, zeige deine Stärke. Ich danke dir von Herzen dafür. Lass diesen Gottesdienst dein Gottesdienst sein. Wir machen ihn nicht für dich. Wir machen ihn mit dir. Danke. Amen. Amen. Ja, und soll ich jetzt gleich weitermachen, oder wie?
Ja.
Ja, meine Herren, es ist alles tatsächlich etwas ein bisschen anders heute Morgen. Ja, ich finde es klasse, dass ihr nicht so liturgisch eingestellt seid. Ja, also danke nochmal für die Einladung und das Thema, was wir uns vorgenommen haben, ist eigentlich in diesem Buch beschrieben, Gottes Herz in dein Dorf. Es gibt es auch für die Stadt und das ist nicht das gleiche Buch, weil man kann nicht Gemeinde bauen und evangelisieren in der Stadt, wie man im Dorf evangelisiert und Gemeinde baut und umgekehrt genauso wenig. Und wir sollten das verstehen. Also hinten ist das Buch, das haben wir mitgebracht, meine Frau und ich. Meine Frau hat sie geschleppt und das ist natürlich schade, wenn sie alles wieder zurückschleppen muss. Wie gesagt, ich habe ja euch empfohlen, kein Geld, klau dir eins und tu dann kurz Buße bei mir, das genügt. Also, wir wollen bei heute Morgen eine Predigt hören. Also ein bisschen lutherisch müssen wir schon sein. Und eine Predigt beginnt mit einem Text und den wird Cornelia jetzt vorlesen. Darf ich dich bitten, mein Schatz, komm bitte hierher und lies uns diesen Text vor. Und jetzt darf ich bitten, dass ihr genau zuhört. Ja, also jetzt achtet nicht auf ihren schwäbischen Akzent, sondern einfach auf den Text.
Hanoi. Und er rief seine 12 Jünger zu sich, Jesus, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Die Namen aber der 12 Apostel sind diese: zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Geld noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Tasche für den Weg, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken. Denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist. Bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es. Und wenn es das Haus wert ist, kehre euer Friede darin ein. Ist es aber nicht wert, so wende sich euer Friede wieder zu euch. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Land von Sodom und Gomorra wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.
Dankeschön, mein Schatz. Das ist der Text. Und wir wollen uns heute über das Thema unterhalten, den Menschen des Friedens finden. Das ist unser Anliegen. Wir haben uns vorgenommen, so zu evangelisieren, wie Jesus evangelisiert hat. Wir haben uns gestern vorgenommen, als Gemeinde so zu evangelisieren, weil wir der Leib Christi sind. Im Alleingang geht das nicht, aber zusammen schon. Und natürlich ist jetzt die Frage, und wenn Jesus ihn jetzt seinen Leib sendet, wie tut er das? Und das Tolle ist, dass wir hierfür die Präzedenzfälle haben. Jesus hat seine Jünger ausgesandt und dieser Text macht es deutlich. Wenn wir ganz schnell durch den Text warten, werden wir feststellen, dass Jesus hier merkwürdige Dinge sagt. Erstmal sagt er, ich gebe euch Exousia, ich gebe euch Vollmacht, ich gebe euch Macht und Kraft. Und dann sagt er, was zu tun. Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Also Moment mal, geht es da nicht um Evangelisieren? Du hast doch gesagt, sie sollen das Reich Gottes predigen, oder? Und jetzt auf einmal eine Macht über Mächte, über Gewalten, über Krankheiten. Genau das macht Jesus. Jesus rüstet seine Jünger aus. Und jeder Befehl, wo Jesus seine Jünger gesandt hat, ist damit verbunden. Darüber haben sich die Theologen so aufgeregt, dass sie sogar einen Text aus Markus 16 für einen späten Schluss bezeichnet haben und den nicht anerkennen wollen. Weil da geschrieben steht, dass wir alle Jünger sind gesandt, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Das kann doch nicht wahr sein. Also mit aller Gewalt den Faktor Wunder aus der Kiste zu holen, damit es menschlicher wird. Nun, bei Jesus ist das so nicht. Er sendet seine Jünger und er zieht aus der Kiste den Faktor Mensch. Erst gibt er ihnen die Macht und die Kraft und so weiter und so fort. Und zweitens, mach die nächste Folie, du hörst ja zu, wie ich rede und siehst die Folie nicht. Nicht schlafen, bitte. Ja, die Wurst von gestern, die steht mir auch im Hals, aber ist nicht schlimm. Ja, war eine gute Wurst übrigens, aber um 23:30 nachts, da muss man schon eine besondere Sendung erfahren, um das dann essen zu können. Ja, wie dem auch sei, ich habe es gegessen, es hat auch geschmeckt, danke fürs gemachte Wurst. Also nochmal, Jesus gab ihnen die Macht und dann sagte er ihnen, sie sollen nichts mitnehmen, nicht einmal zwei Hemden, nichts zu essen. Den Faktor Mensch, die organisatorischen Talente, den Faktor Finanzen, den nehmt ihr jetzt raus. Es gibt in dieser heutigen Welt im 21. Jahrhundert einen Fluch über die Gemeinde Jesu. Wisst ihr, wie der heißt? Der heißt Sponsor und Budget. Geld. Vor Jahren hat einer der führenden deutschen Missionstheologen einen Artikel geschrieben, wenn das Geld den Geist erschlägt. Und genau das passiert. Dass wir glauben, alles managen zu können. Aber Jesus sendet seine Jünger und er sendet sie ohne diese menschlichen Beigaben. Sie sollen gehen. Und sollen was? Ja, die müssen jetzt ein Wunder erleben. Ich weiß noch wie heute, wie ich zur OM kam und die OM-Leitung uns nach Wien schickte und uns alles Geld abnahm. Und dann bin ich mit meiner Gitarre in der Großstadt Wien gelandet. Und ich hatte den ganzen Tag nicht gegessen. Und ich hatte auch kein Geld, mir Essen zu kaufen. Und dann setzte ich mich irgendwo in Wien in der Fußgängerzone hin und fing an zu spielen und zu singen. Und neben mir lag mein Hut. Ich wollte ja essen. Oder mein Schwiegersohn, der nach Zürich kam und genau das Gleiche passierte und man ihm nicht einmal einen Dach über den Kopf organisierte, nichts. Und die Idee war, jetzt sucht ihr mal was. Und mein Schwiegersohn klingelte beim ersten Schweizer, wo er dachte, vielleicht nimmt er mich auf und sagte, ich suche ein Dach über den Kopf, ich habe weder Geld noch sonst was, ob sie ihn aufnehmen würden. Ihr müsst mal mit dem Peter reden, was er für dolle Erfahrungen mit dieser Schweizer Familie gemacht hat. Also ich brauche einen Faktor Wunder, und zwar existenziell. Ich komme nicht weiter. Jesus sendet seine Jünger und er zieht ihnen ihre menschlichen Potenziale und Möglichkeiten aus der Kiste. Sie können so nicht gehen. Aber dafür haben sie jetzt übernatürliche Fähigkeiten. Sie können Dämonen jagen, Krankheiten bekämpfen und was weiß ich was. Und dann legt er auch fest, was sie jetzt nun tun sollen. Sie sollen in ein Dorf oder eine Stadt kommen und sie sollen da einen Menschen suchen. In der Theologie nennen wir diesen Menschen den Menschen des Friedens. Also Leute, die vorbereitet sind, weil er ist ja längst da gewesen in dem Dorf. Der Heilige Geist hat längst das Dorf besucht. Also der Heilige Geist war in Rodenbach, da ist keiner von euch am Leben gewesen. Auch eure Eltern nicht. Der war in eurem Dorf lange bevor ihr überhaupt den Namen dieses Dorfes aussprechen konntet. Er war schon längst da. Und er ist überall in der Welt längst da. Ja, manchmal habe ich den Eindruck, Missionare glauben, ich bin jetzt der Erste. Ja, von wegen, du bist niemals der Erste. Er hat jetzt dieses Dorf vorbereitet. Findet diesen Menschen des Friedens, bei dem bleibt. Und von da, von diesem Haus aus, geht dann durch das Dorf und klärt ihre Situation. Heilt die Kranken, verjagt die Dämonen aus dem Dorf und predigt das Evangelium vom Reich. Das ist der Auftrag. Ein toller Text, oder? Ein toller Text, der in vielerlei Hinsicht nicht ins 21. Jahrhundert passt. Denn so machen wir das heute nicht. Wir machen es so nicht. Ich bin selbst immer wieder im Vorstand von Missionswerken. Ich sage euch, die meiste Zeit im Vorstand beschäftigen wir uns mit Budgets. Und wo kriegen wir die nächste Spende abgestaubt? Und wie kriegen wir unser Geld so, dass es uns trägt? Wie versorgen wir unsere Missionare? All das in Ehren. Aber all das steht in diesem Text nicht drin. Und da, wo Aufbruch und Erweckung heute in der Welt ist und wo Menschen zum Glauben kommen, da werdet ihr staunen. Also manchmal wundere ich mich. Deutschland hat jetzt insgesamt etwa 5000 katholische und evangelische, evangelikale Missionare in die Welt geschickt. Nigeria 125.000. Das ist eines der ärmsten Länder der Welt. Ich werde es nie vergessen, wie ich eines Tages in meinem Büro saß in Bielefeld. Ich leitete ein Missionswerk und dann kam ein Schwarzer rein, also ein Afrikaner, stellte sich nicht mal vor und sagte, Bruder Reimer, ich kenne Sie und ich weiß von Ihnen und ich bin vom Herrn geschickt worden nach Kiew und möchte da den Präsidenten evangelisieren. Also wenn so ein Typ bei dir dann auftaucht, dann kann man sagen, also hier hast du noch alle. Dann habe ich gefragt, woher er kommt. Er kam aus Nigeria. Und ich habe dann müde lächelnd ihm gesagt, also der Herr segne dich, ich bete für dich auch nochmal. Ja, und habe dann ganz scheinfromm gebetet. Wenig habe ich gewusst, dass wenige Jahre später dieser Mann in Kiew die größte europäische Gemeinde leiten würde. Mit 36.000 Mitgliedern. Hatte er ein Missionswerk? Nein. Hatte er Unterstützung? Ja, Johnny Reimer wollte ihn nicht unterstützen. Ich hielt ihn für einen Spinner. Und der Spinner, der ging los. So spinnig war das alles nicht. Und unser Pastor Adalaja ist weltberühmt geworden. Adalaja, was für ein Name. Auf jeden Fall nicht deutsch. Und sein Vorgehen auch nicht deutsch. Denn wir hätten es so nicht gemacht. Also wir sollen in einen Ort gehen und da den Menschen des Friedens suchen. Also Menschen, die der Heilige Geist längst vorbereitet hat, denn sie sind der Schlüssel zum Dorf. Und wie macht man das? Nun, es gibt einen zweiten Text, darf ich um die nächste Folie bitten. Ja, es gibt einen zweiten Text, wo uns die Heilige Schrift zeigt, wie Apostel Paulus einen solchen Menschen des Friedens findet. Und zwar ist das in Apostelgeschichte 17. Apostel Paulus kommt jetzt nicht in ein Dorf, sondern nach Athen. Athen damals die Weltstadt. Athen damals die Stadt von Philosophen. Athen, das ist die Stadt der Gelehrten. Die Stadt, in der diskutiert wird und so weiter und so fort. Die Stadt, die soll er jetzt für Jesus gewinnen. Was macht der Apostel Paulus? Das Erste, was er macht, er mischt sich einfach unter die Leute. Er geht und hört zu. Er braucht einen Ansatz, er braucht einen Pfad, er muss einen Pfad aufnehmen, aber wo? Und dann geht er rum und redet auf den Märkten und redet mit den Leuten. Und irgendwann einmal, weiß nicht wer, aber auf jeden Fall irgendjemand hat ihm was erzählt vom Altar, dem unbekannten Gott gewidmet ist. Altäre gab es in der Stadt zuhauf. In einer heidnischen Stadt steht nochmal ein Altar. Die wissen nicht einmal, wie man diesen Gott bezeichnet, aber die haben den Altar gebaut. Und Apostel Paulus, der ist nicht festgelegt. Er geht nicht nun in die Synagoge, er macht das, er ist nicht festgelegt. Er riecht, er spürt, dieser Altar des unbekannten Gottes, der ist dahingestellt worden, weil in dieser Stadt gibt es Leute, die suchen. Die haben die Nase voll von den heidnischen Göttern. Die haben die Nase voll von all diesen Göttern. Überall gibt es Altäre. Die stellen extra einen Altar für den unbekannten Gott hin. Sie kennen ihn noch nicht, aber sie sehnen sich nach ihm. Also Apostel Paulus wittert den Menschen des Friedens. Irgendwo ist dieser Mensch des Friedens. Und er läuft weiter auf den Märkten rum. Er redet mit den Leuten, ist ja auch klug. Ist ja auch gelehrt und belehrt und belesen und kennt ihre Autoren und Philosophen. Kurzum, es dauert eine Zeit lang und er wird vorgeladen, eingeladen. Er darf auf dem Areopag reden. Areopag reden, das wäre ungefähr so, dass man endlich mal eingeladen wird. Als Eversbacher Professor habe ich in meiner ganzen Zeit, wo ich hier Professor war, nie eine Einladung bekommen von irgendeiner berühmten Uni, wie zum Beispiel Tübingen oder jetzt Berlin. Jetzt, wo ich verrentet bin, jetzt laden sie mich auf einmal ein. Und das war schon eine Erfahrung, als ich dann jetzt in Berlin in der großen Universität, in der Humboldt-Universität stand und da einen Vortrag hielt. Da fühlte ich mich fast schon wie Johnny B. Goode. Ja, ich, der Eversbacher, aus dem Dorf kommend, einer komischen Hochschule, irgendwo auf dem Lande. Ja, und jetzt durfte ich. Und ungefähr so, der Apostel Paulus wird eingeladen, er darf auf dem Areopag reden. Durfte nicht jeder. Wird immer so getan, als könnte da jeder hin. Nein. Und dann geht er hin, und was macht dieser Paulus? Weil er war ja clever genug. Er wusste, dass er von lauter Philosophen umringt ist und was sie von ihm erwarten, dass er jetzt eine ganz dicke Rede schwingt, den Epikureern was einschenkt. Und er geht nach vorne und erzählt was über den Auferstandenen, über die Auferstehung von Toten. Er redet über Jesus. Denn Apostel Paulus will nur eines auf dem Areopag. Er will den Mann oder die Menschen. Und dann geht er, man lacht ihn aus, man bricht seine Rede ab, schickt ihn weg. Und dann heißt es so nebenbei, und da waren einige Frauen und Dionysius, der Areopagit, die gingen mit. Wer war Dionysius, der Areopagit? Das war der wichtigste Mensch auf dem Areopag. Das war ungefähr so wie ein Präsident. Der hat vermutlich diesen Altar dahingestellt. Das ist ein Mann mit Sehnsucht. Und dieser Mann mit Sehnsucht kapiert sofort, hier ist eine Rede von einem wirklichen Gott, dem man folgen kann. In der Geschichte wissen wir, dass um diesen Areopagites dann die Gemeinde in Athen aufblühte. Also den Mann des Friedens gefunden. Konzentration auf das, was Gott uns gesagt hat. Nicht breit streuen, ja, also die typische westliche Geschichte. So viel Traktate verteilen, wie nur möglich. Wir dicken die alle mit Traktaten ein. Wir werden jedem Menschen die Bibel und ein Neues Testament geben. Irgendwie wird das schon funktionieren. Also geht Paulus nicht vor. Und so gingen auch die Jünger nicht vor. Sie wurden gesandt, gezielt gesandt. Wir haben das als Eversbacher Studierende immer wieder, wenn wir unsere Ortsanalysen gemacht, erlebt. Ja, zum Teil so heiß erlebt, dass man nur staunen kann. In der Gemeinde Darmstadt beispielsweise, in der FEG Darmstadt, haben wir eine Kontextanalyse gemacht und dann kam einer und sagte, immer wenn ich vor dem großen Firmengelände da stehe, dann sehe ich auf dem Firmengebäude eine Fratze. Man hätte ja auch sagen können, also lieber Studierender, es ist höchste Zeit, dass wir mal einen Psychiater aufsuchen. Er sieht deine Fratze. Wir gingen aber hin zu dem Gebäude und fingen da an zu beten. Und das dauerte nicht lange, dann sahen wir alle eine Fratze. Und dann haben wir gefragt, was soll das mit dieser Fratze? Also dann machte der Herr uns deutlich, geht mal rein aufs Gelände dieser weltberühmten Firma. Ihr kennt die Firma alle. Die Pillchen von denen benutzt ihr immer wieder. Und dann sind wir auf das Gelände. Und wir haben jemand getroffen, der da eine Verantwortung trug. Und haben gesagt, wir haben so ein merkwürdiges Ding. Immer wenn wir vor eurem Gebäude sehen, sehen wir auf dem Gebäude eine Riesenfratze. Stellte sich heraus, dass der größte Belieferer dieser Firma ein Vertreter einer satanischen Sekte war. Und in der Firma hatten sie alle die Schnauze voll vor ihm. Aber sie konnten ihn loswerden. Immer wenn jemand nur versuchte, das zu sagen, wurden die Leute krank. Es war wie ein Fluch für die Firma. Und dann haben wir gesagt, das ist ja eine einfache Kiste. Also hierfür sind wir jetzt Spezialisten. Und wir haben dann von diesem Gelände diesen Dämon gejagt. Die Fratze verschwand. Und der Mann kündigte seinen Vertrag mit der Firma. Und die Firma beschloss, der FEG eine dicke Summe von etwa 150.000 Euro zu spenden. Das war so nebenbei ein Geschenk. Also wir sollten wissen, wo ist der Mensch des Friedens? Wo ist der Ansatzpunkt in unserem Dorf, damit wir evangelisieren können? Damit wir das tun können, was er will? Also, wir fangen so an wie Apostel Paulus. Bei einer Ortsanalyse fragen wir, was fehlt in unserem Dorf? Was fehlt zum Beispiel den Türken? Warum in aller Welt dealen die? Warum ist Rodenbach ein kleines Dorf zu einem Drogenumschlagplatz geworden? Warum? Warum steht da dieser Altar einem unbekannten Gott? Irgendwie sehnen sich ja die Menschen nach irgendetwas. Ja, also Mafia zu nutzen für das Reich Gottes ist manchmal ein ganz toller Weg. Wir haben in St. Petersburg, Russland, ein Kinderheim aufgebaut. Und eines Tages ruft mich der Leiter des Kinderheims an. Ich war in Deutschland, sagt er, Johannes, hier ist ein Mafiosi gekommen mit einer Maschinenpistole. Und er sagt, wir müssen Schutzgelder bezahlen. Da sagte ich zu ihm, gib ihn mir mal. Dann gab er mir den Mann und dann sagte ich zu ihm, ey, spinnst du? Und er sagte, wieso spinnst du? Frech können die ja sein. Sag ich, spinnst du? Hör mal, wir machen hier ein Kinderheim. Für die Kinder, solche Kinder wie du. Und für die Kinder, die du zeugst und auf die Straße setzt. Du bist doch ein Spinner. Also das geht so. Ich hab ihm Dinge gesagt, und mein Mitarbeiter hat mir später gesagt, dass der mich nicht erschossen hat, war alles. Und dann sagt er, ja und jetzt? Ja, sage ich, und jetzt? Hilf uns jetzt, dieses Kinderheim aufzubauen. Ja, ich bin doch nicht der Chef. Dann jetzt ruf den Chef an. Ja, was braucht ihr jetzt? Wir brauchen 300 Kubikmeter Beton, gerade eben. Brauchen 300 Kubikmeter. Ja, das können wir vielleicht organisieren. Okay, sage ich, dann organisiert's. Dann kam der Chef, und ein ehemaliger General, und wir kamen ins Gespräch und ich bedankte mich und sagte, Herr General, schön, dass Sie anrufen, wir brauchen 300 Kubikmeter Beton. Er sagte, Geld verdienen können wir immer. Ich sage, nee, Sie haben mich nicht verstanden. Sie liefern uns diese 300 Kubikmeter, ohne dass wir sie bezahlen. Und zwar für Gott und für die Kinder. In Petersburg ist ein tolles Kinderheim entstanden. Bis heute. Die nennen das Euro-Standard. Und Mafia hat für uns das Grundstück zuschneiden lassen, alles Mögliche gemacht. Und als dann alles fertig war, dann haben wir diesen Mafiosi in unseren Vorstand berufen. Aber vorher stand er auf Knien und weinte Tränen der Buße. Er ist kein Mafiosi mehr. Gott hat in Petersburg einen Mafiosi. Und dieser Mafiosi war unser Mensch des Friedens. Mit dem mussten wir arbeiten. Aber geht das in den Kopf? Das geht doch nicht in den Kopf. Wie arbeitet Gott mit so einem Typen? Ja, warum hat er diese mafiosen Geschichten da gemacht? Weil er eine Sehnsucht hat und die wird nicht erfüllt. Und warum machen das die Türken bei euch? Weil sie eine Sehnsucht haben und sie wird nicht erfüllt. Das Herz schreit nach mehr und mehr wird nicht gegeben. Also den Menschen des Friedens finden, heißt danach zu fragen, was fehlt bei uns im Dorf? Aber genauso, man muss fragen, und was haben wir in unserem Dorf? Wenn ihr bei euch im Dorf einen Drogenumschlagplatz habt, dann habt ihr clevere Leute da. Wenn die bis heute von der deutschen Polizei nicht erwischt wurden und das Nest nicht ausgeräuchert wurde, dann bedeutet das, ohne Grips sind die nicht. Die haben was. Und mit denen will ich zusammenarbeiten. Ich will die Besten der Besten. Da gibt es Potenziale. Natürlich werde ich keine Drogengeschäfte machen. Aber wer Drogen organisieren kann, Drogen umschlagen kann, der kann vielleicht auch Arbeitslosen helfen. Als wir unsere christliche Beschäftigungsgesellschaft in einem Dorf im Oberbergischen gründeten, dann hättet ihr mal das bunte Gemüse sehen sollen, die da alle mitgearbeitet haben. Was das für Leute waren. Aber wir haben jedes Mal gefragt, Herr, ist das ein Typ, mit dem du kannst? Ist das der Dionysius, der Areopagit? Sind das die Leute des Friedens? Mit denen wollen wir uns zusammentun. Also, was ist vor Ort vorhanden? Ja, wo können wir gemeinsam arbeiten? Wo können wir mit diesen Leuten gemeinsam arbeiten? Natürlich kann ich nicht bei Diebstahl mitmachen, werde ich auch nicht. Aber ich kann doch da, wo Krankheiten geklärt werden. Und deshalb geht in das Dorf, geht in das Haus des Friedens. Und wenn ihr dann da angekommen seid und aufgenommen wurdet und mit ihnen gegessen habt, gerade bei den Türken, ach, das ist so einfach. Wisst ihr, wie einfach ist es, mit einem Muslim über den Glauben zu reden? Das ist so einfach. Natürlich, wenn du da Brutalinski kommst und mit einer Stange, mit der Brechstange, kommst du nicht weit. Aber wenn du als Mensch kommst, ohne Essen lassen die dich nicht gehen. Und dann essen wir. Und dann finden wir raus, wer zum Beispiel in dieser türkischen Sippe krank ist. Und wir sagen nur einen halben Satz, hey, können wir für euch mal kurz beten? Zu wem? Ja, zu Allah. Da muss vielleicht ein Christ erstmal Pampers holen, bevor er das sagt, aber ist ja nicht schlimm. Allah, Allaha, Allaho ist ein aramäisches Wort und Jesus hat mit Sicherheit als aramäisch sprechender Junge Gott Allaho oder Allaha genannt. Es ist nicht islamisch. Es kommt aus dem Barnabas-Evangelium. Es ist aramäisch. So, und dann sage ich ja, zu Allah beten wir. Und da beten wir natürlich im Namen Jesu. Und ganz kurz, nicht lang. Und Gott wird den Rest tun, wenn sie uns sagten, wer ihre Kranken sind. Heute gibt es eine faszinierende Entwicklung, eine wirklich faszinierende. Ich hätte euch gerne mal alle mitgenommen. Ja? Also diese eine Reise wird euer Leben vollkommen verändern. Und zwar im Kaukasus, im Nordkaukasus. Da gibt es über 100 Völker, fast alle muslimisch. Ja, und in diesen muslimischen Völkern, da hat Gott angefangen zu wirken. Früher gab es da nur Gemeinden mit Russen und Deutschen. Da sind die Russen weg, die Deutschen sind weg, sowieso alle nach Deutschland. Ja, hier Russlanddeutsche fahren ja gerne dicke Autos, also in Deutschland gibt es die, da gab es die nicht. Da sind sie hierher hingekommen und jetzt sind sie hier. Und als alle weg waren, ja, dann hat Gott angefangen, unter diesen Völkern zu arbeiten. Und heute ist das eine faszinierende Geschichte. Und der Mann, der das Ganze leitet, heißt Garik Kunderian, ein Bischof. Ja, ein bisschen charismatischer als ein Evangelist, aber ist ja nicht schlimm. Und Garik, der hat in Moskau studiert und Theologie studiert. Und dann schickte der Herr ihn zurück in den Kaukasus. Und er hat gesagt, ich will da nicht hin. Schick mich auf den Mond, aber doch nicht bitte wieder zurück. Ja, stell dir mal vor. Siebenmal wurde das Gemeindehaus von den Muslimen abgefackelt. Siebenmal. Seine eigene Schwester wurde entführt und sollte mit einem Muslim verheiratet werden. Und so weiter und so fort. Und er sagte, da will ich nicht hin. Und ich habe auch hier nichts gelernt. Ich war fünf Jahre Theologie studiert. Ich weiß doch gar nicht, wie man einen kaukasischen Muslim zum Glauben führt. Ich habe keine Ahnung, lieber Herr. Und dann sagte der Geist Gottes, dann bist du genau richtig. Wer keine Ahnung hat, braucht ein Wunder. Dann bist du genau richtig. Ja, was soll ich denn machen? Und dann hat er das angefangen, worüber ich jetzt sprach. Hat Freunde gefunden, hat darüber geredet und die haben ihm gesagt, wie er was brauchte, vor allem Kranke. Und dann haben die angefangen, ganz kurz, der Heilige Geist sagte, dein Gebet darf nie länger sein als eine Minute. Kein Moslem hält es länger aus. Es ist nicht schlimm, es sind nicht viele Worte, es sind nur die richtigen Worte. Und dann wird Gott handeln. Und jetzt fährst du dahin. Es ist Apostelgeschichte. Leute, es ist Apostelgeschichte. Eine Geschichte finde ich so cool, die erzähle ich euch noch. Ja, ein junger Mann kam zum Glauben, auch ein Muslim, und kam dann zu Garik und sagte, ich möchte auch mal so wie du für einen Kranken beten und mal was erleben. Ja? Und sagte Garik, dann mach das doch. Also ist er zum größten Kranken aus der Stadt gegangen. Also junge Leute spenden ja manchmal gewaltig, ja. Klein anzufangen geht nicht, gleich im Krankenhaus. Und dann, da hat er dann Probleme bekommen, dass er jetzt da gelandet ist, ist dann von Zimmer zu Zimmer und als er gemerkt hat, in einem Zimmer lag eine sterbende alte Dame, dann ist er da rein. Und dann hat zu der Dame gesagt, Mama, darf ich für dich beten? Dann sagte sie, ja, bete. Und er betete für sie. Und während er betete, machte sie Hütchen weg quasi. Und er rief den Bischof an und sagte, Garik, die ist gestorben während meines Gebets. Und er sagte, Garik, hau da ab. Das ist ein muslimisches Krankenhaus. Wenn sie dich da erwischen, dann haben du bist dran, wir als Gemeinde sind dran, hau da sofort ab. Da haben sie den Kerl versteckt für eine Woche. Aber der Junge, der konnte nicht anders und sagte, ja, ich muss ins Krankenhaus. Ich muss es wenigstens denen erzählen. Ich habe jemanden im Gebet umgebracht. Ist er hingegangen, kommt auf das Gelände. Und der Junge, ich kenne ihn persönlich sehr gut, und der Junge kommt auf das Gelände, geht auf das Gelände des Krankenhauses und ihm entgegen hoppelt eine alte Dame. Sieht sie ihn und schreit auf einmal ganz laut, da ist mein Erlöser, der hat mir das Leben geschenkt, der hat für mich gebetet, da ist er. Da war das die Olle. Ja, die Olle war am Sterben, die war so kaputt, ja, die hat nicht geschlafen, tagelang. Und während er gebetet hat, hat er ihr so viel Frieden verliehen, dass sie abgedriftet ist und hat 24 Stunden durchgepennt, sagte der Arzt dann. Und als sie aufwachte, war sie gesund. Und dann sagte der Chefarzt zu ihm, auch ein Muslim, weißt du was, Murat, du kannst immer hier hinkommen. Du kannst immer hier hinkommen. Du darfst in jedem Zimmer beten. Aber bitte evangelisiere nicht. Was hatte Murat dann gemacht? Die Olle sagte zu ihm, hey Junge, du hast für mich gebetet. Allah hat mich geheilt. Wie hat Allah das gemacht? Kannst du mir das erklären? Könnt ihr zweimal raten, was ein Monat später passierte. Die Olle wurde getauft. Sie ist zum Glauben gekommen. Und das ist jetzt da tagtäglich der Fall. Ja? So viele Frauen, die zum Glauben kommen. Und natürlich werden viele aus dem Haus gejagt. Wir sind gerade dabei, da ein Safe House, ein Frauenhaus zu bauen, mitten im muslimischen Gebiet, in der Nähe Karatschajewsk. Und dann fragte ich, warum wollt ihr das hier bauen? Ja, damit die Muslime uns bewachen. Denn wir Christen könnten das nicht, die Polizei kann das auch nicht. Gegen diese muslimischen Leute kommen wir nicht an. Aber das sind unsere Freunde hier, die kennen uns. Und hier wird das Safe House entstehen. Entsteht gerade. Also, Gott ist schon längst da. Und das ist bei euren Türken genauso der Fall wie irgendwo im Kaukasus. Was sind die Bedarfe? Krankheiten, Abhängigkeit, Einsamkeit, Depression. Die Krankheit Nummer 1 in Deutschland heißt heute Einsamkeit. Es ist schlimm, die Leute werden krank. In den Großstädten sagt man, bis zu 50% die Leute haben eine Macke. Ja, es ist eine Volkskrankheit geworden, Einsamkeit. Aber wenn ich Einsamkeit benennen kann und weiß, wer einsam ist, da kann ich für die Einsamen auch beten. Ganz konkret, nicht allgemein. Ach, lieber Herr, du weißt, wir sind so ein kleines Dorf. Segne bitte alle Einsamen. Das ist ein Scheißgebet. Das ist kein Gebet. Ich muss konkreter werden. Und konkreter kann ich nur werden, wenn ich die Einsamen kenne, wenn ich die mit Namen kenne, wenn sie vielleicht sogar mich eingeladen haben, auf ihrem Areopark einmal was zu sagen. Wir reden über ein Dorf, in dem es Menschen gibt, die ein Wunder brauchen. Menschen gibt, die ein Wunder brauchen. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, da hieß es, Gemeinde geht doch, 10 Prinzipien erfolgreicher Gemeindearbeit. Das erste Prinzip hieß Gott, G-O-T-T, und ich habe gefragt, wie viel Gott habt ihr in der Gemeinde? Wie viel Gott braucht euer Gottesdienst? Wie viel Gott braucht dein Alltag? Wie viel Gott ist da? Und eins der nächsten hieß Wunder. Evangelisation ohne Wunder ist ein Krampf, ist Propaganda. Wir brauchen Gott, der sich als Wunderwirkende darstellt. Aber damit Wunder passieren können, muss ich mich auf einen Weg des Wunderns stellen. Selbst anfangen, mich zu wundern. Und sagen, ich will. So, wenn das passiert, dann ist ein Zeugnis da. Dann hat man Kranke geheilt, hat man Dämonen rausgeworfen. Also bitte erzählt mir das nicht, dass in Rodenbach keine Dämonen aktiv sind. Ich bitte euch, da wäre kein Drogenumschlagplatz da. Das sind Geister. Ja, warum sind sie immer noch da? Habt ihr einmal eine Gebetsnacht durchgeführt und nachts, wo euch keiner sieht, hingegangen und einfach diese Dämonen verjagt? Mit welchem Recht hocken die bei euch da in Rodenbach? Die haben gar kein Recht auf dieses Dorf. Ja, dann setzt euch doch ein. Und zwar mit aller Gewalt. Es werden interessante Dinge passieren. In Manila, da, wo es auch einen Aufbruch gibt auf den Philippinen, die machen das ganz einfach. Die gehen zum Puff, ja, auch meist nachts. Jetzt mittlerweile machen sie auch am Tag. Ich habe gesagt, das ist nicht richtig, dass ihr da am Tag Provokation schafft. Gehen dahin und beten, dass Gott diesen Puff schließt. Und dann ist eine Straße schon pufffrei, eine andere Straße schon pufffrei, eine Straße von Drogendealern frei, eine andere Straße von Drogendealern frei. Sie setzen sich ein. Warum? Weil sie Macht und Kraft bekommen haben, Dämonen zu verjagen. Und ich sage euch eines, vor niemandem haben Dämonen so Angst wie vor uns. Und wir machen uns in die Hose, weil wir denken, man muss vor denen Angst haben. Bruder Reimer, sag das Wort nicht, bitte, nicht in unserer Gemeinde. Rede doch nicht von Befreiung. Ja? Als ich in Eversbach den Kurs angeboten habe über Befreiungsdienst, dann sagten meine Kollegen, muss das jetzt sein? Muss das sein? Was wird das Bildungsministerium sagen, wenn wir wieder vor der Akkreditierung stehen? Muss das jetzt sein, dass wir über Geisteraustreibungen hier reden? Doch, sage ich, muss sein. Ich habe den Kollegen sogar gesagt, wenn es nicht gibt, dann gehe ich. Denn wenn es nicht gibt, wenn wir die Dämonen hier lassen, in unseren Dörfern und Städten, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, dass sie letztendlich den Sieg davontragen. Wir haben die Vollmacht bekommen, ausgesandt, Kranke zu heilen und Dämonen zu jagen. Wir dürfen. Damit sind wir keine Dämonenjäger. Also darum geht es ja gar nicht. Wir müssen erstmal einen Dämon feststellen. Zu mir kommen oft Leute und sagen, wissen Sie was, Bruder Reimer, ich bin besessen. Da sage ich, so siehst du gerade aus. Ich habe den Eindruck, du brauchst eine Psychiatrie jetzt, aber keine Befreiung. Man muss auch unterscheiden lernen. Aber dafür gibt es ja die Gabe der Geisterunterscheidung. Da hat der Heilige Geist für alles vorgesorgt. Dem einen gibt er die Gabe der Geisterunterscheidung und dem anderen die Gabe, die Geister zu vertreiben. Nur dann sollten wir als Gemeinde sagen, okay, wer ist es bei uns? Wer kann die Geister unterscheiden? Wer ist es bei uns? Und nicht einfach losmarschieren. Jetzt gehen die Geistjäger auf die Austreibung. So funktioniert es nicht. wenn wir dann erleben, was Gott tut, dann haben wir ein Zeugnis. Wir sind dann jemand, der ein Zeugnis hat. Und dieses öffentliche Zeugnis zu geben, das müssen wir verstehen. Öffentliches Zeugnis ist niemals ein Zeugnis für uns. Also viele Christen leben eigentlich für sich selbst. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein. Wo? Bis ans Ende der Welt. Jetzt geht's los. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen und da werdet ihr meine Zeugen sein für jemand. Für jemand bist du Zeugnis. Für wen bist du in Rodenbach Zeugnis? In Haiger, in deinem Flammersbach oder wie immer dein Flammersbach heißt. Ja? Für wen bist du das Zeugnis? Da, wo du lebst. Für wen? Lieber Herr, für wen bin ich jetzt gesetzt? Für irgendjemand bin ich doch gesetzt. Bei mir im Leben gibt es immer wieder, ich bin ziemlich schwer auf Begriff. Das könnt ihr vielleicht nicht vorstellen, aber ich bin ein Sturkopf und bin enorm schwer auf Begriff. Und manchmal da habe ich es wieder nicht kapiert. Ich habe meine Ziele, ich habe meine Idee, ich habe mein Konzept, ich will das jetzt durchziehen, egal wie. Es muss jetzt durchkommen. Und dann sitze ich oft da, bin angekommen im Flughafen und weiß nicht wohin. Was soll jetzt hier? Ja, du wolltest doch hier hinkommen. Du wolltest doch, jetzt mach. Lieber Herr, aha, jetzt sprichst du in Zungen. Nee, geführt vom Geist Gottes. Und wenn ich das kapiere, jetzt habe ich mich wieder festgerannt. Jetzt bin ich wieder in der falschen Ecke. Warum mache ich das? Da muss ich anhalten. Bei uns, bei meiner Frau und mir ist dann die Idee des Sabbatjahres entstanden. Und wir sind nach 7 Jahren Arbeit dann einfach in den Sabbat gegangen. Wir wollten ein Jahr mal hören. Einfach hören. Haben mir Leute gesagt, aber du kannst doch nicht jetzt einfach verschwinden. Du kannst nicht das Missionswerk allein lassen. Du kannst nicht die Gemeinde allein lassen. Doch, sagte ich, ich kann das. Weil ich vom Herrn jetzt im 8. Jahr sabbeln muss. Und ich gehe jetzt in den Sabbat. Ja, aber wohin? Hast du Geld? Nein. Ich weiß nicht wohin, aber er hat gesagt, also wird er dafür sorgen. Und wenn man dann im Sabbatjahr ist, irgendwo in Kanada und erlebt hat, wie jemand dann ein Haus für dich kauft, das bestückt mit allem, und du, armes Hänschen, kommst hin und darfst ein Jahr ausruhen. Nicht nur, natürlich nicht nur ausruhen, ich habe auch gearbeitet, aber nicht mehr das, was ich vorher gearbeitet habe. Ich hatte jetzt meinen Kopf frei. Ich konnte beten und fragen und klären. Boah, war das eine Befreiung. Also manchmal brauche ich die Zeit, dass ich verstehe, wohin geht mein Zeugnis. Für wen bin ich da? Ich, Hänschen Reimer. Für wen bin ich da? Übrigens, das wird mit dem Alter ja nicht einfacher. Ne? Mit dem Alter wird man meist noch sturer. Und je älter ich werde, desto komplexer werden diese Strukturen. Und ich muss dann jedes Mal sagen, also Hänschen ist ein Hans geworden, aber dieser Hans, den könnte ich manchmal, deshalb habe ich mich Johannes genannt. Ich hieß immer Hans. Hänschen ist ein Hans geworden. Nein, ich will, was er will. Ein öffentliches Zeugnis. Für wen bin ich da? Wir schließen jetzt hier. Und die Tage haben wir miteinander ein bisschen gearbeitet. Und natürlich habe ich provoziert. Und ich habe nicht den Eindruck, dass ich das in der Friedhofskapelle in Haiger dürfte. Aber bei euch schon. Bei euch schon. Und bin sehr dankbar, dass ihr bereit wart, auch provozierende Sätze zu hören. Aber was haben wir hier gelernt an diesem Wochenende? Ich hoffe, 3 Dinge. Erstens, wir haben hier gelernt, Evangelisation verdient die Bezeichnung Evangelisation nur dann, wenn sie so läuft, wie Jesus sie gewollt hat. Wie er sie getan hat. Alles andere ist keine Evangelisation. Ist Propaganda, ist religiöses Getue, aber Evangelisation ist das nicht. Zweitens, wir haben gelernt, dass keiner von uns Jesus in hundertprozentiger Fülle darstellt. Niemand. Egal wie voll ich bin, wie viel Wurst ich gegessen habe um 23:30 nachts. Ja, ich bin Jesus nicht. Aber wir zusammen sind sein Leib. Wir sind aufeinander angewiesen. Es spielt nicht nur eine Rolle, was ich alles kann und was ich alles besitze und welche Kompetenzen ich habe. Es spielt eine ganz große Rolle, was ich alles nicht habe. Denn das, was ich nicht habe, das bringt mein Bruder, meine Schwester auf den Plan. Und dann sind wir ein Team. Und dann entsteht ein wunderbares Team. Und drittens, das haben wir heute gelernt, hoffe ich, wenn ich dann gehe, dann sollte ich gehen, ausgerüstet mit dem, was der Heilige Geist in mein Leben legt. Ich sollte hingehen und ich sollte da beginnen, wo er beginnen würde. Im Dorf, in meiner Nachbarschaft zu fragen, wen meinst du jetzt? Faszinierend ist das, ich habe es gestern schon gesagt, wenn ich dann mich umsehe und feststelle, es ist gar kein Erwachsener, es sind Kinder, die Gott vorbereitet hat. Es sind Kinder. Ja, wir machen bei uns, die Nachbargemeinde macht ein Kinderlager jedes Jahr, habe ich schon erzählt. Und letztes Jahr waren unsere Kinder da und es waren 35 türkische Familien, die ihre Kinder da hingeschickt haben. Alles Muslime. Und dann standen diese kleinen Türken da und sie haben Jesus gelobt und gepriesen. Und nochmal ein Lied singen und nochmal ein Lied singen. Und ich saß dann mit einem muslimischen Vater zusammen und fragte ihn, stört ihn sie das nicht, wenn die so christliche Lieder singen? Ach, sagte er, warum, das klingt doch schön. Und sagte übrigens, das wissen Sie vielleicht als Christ nicht, aber wir verehren Jesus auch. Also wenn jemand mir sagt, ich verehre Jesus auch, dann ist das doch Dionysius der Areopagit. Ich kann da ansetzen. Die Kinder haben es geöffnet. Wir haben hier gelernt, also in der Art Jesu, Jesusness, das muss uns füllen. Und wenn ihr bekannt werdet als die Rodenbacher Jesus-Fricks, dann habt ihr, glaube ich, ein Ziel erreicht. Wir sind diejenigen, bei denen Jesus nicht nur besungen wird, verehrt wird, sondern bei denen Jesus aktiv ist. Wow, das wird toll. Möge der Herr euch segnen. Ich habe gesagt, ich möchte gerne noch für einen Bruder hier beten, der am Montag, oder wann gehst du ins Krankenhaus? Ja, am Montag gehst du ins Krankenhaus. Und du gehst ins Krankenhaus, damit es dir besser geht. Ich sag dir, du bekommst eine neue Hüfte, aber du gehst auch ins Krankenhaus, mein Lieber, weil Gott dein Zeugen braucht. Und zwar dich. Nicht nur du. Du wirst staunen. Also ich habe einen ganz großen Freund, einen richtigen Schwaben, ja, einen Pfingstpastor. Und der war Krankenpfleger. Und eines Tages ruft er mich an und sagt, Reinhard Bonke kommt ins Nachbardorf. Könnten wir mal hinfahren? Er würde für mich beten und dann werde ich vielleicht gesund, ich bin krank. Also bin ich mit ihm hingefahren. Reinhard Bonke betete für ihn, er kippte aus den Latschen, lag auf dem Boden. Da kam er zu sich und ging dann ganz verklärt nach vorne. Jetzt ist er gesund geworden. Das hielt aber nur bis zum Morgen, dann war er wieder krank. Und dann rief er mich wieder an, dann sind wir nochmal hingefahren. Und als er das dritte Mal anrief, dann sagte ich, jetzt fährst selbst, ich bin noch nicht bescheuert. Ja, was soll ich denn machen? Er soll ins Krankenhaus gehen. Ja, lass dich operieren. Ich soll mich operieren lassen, aber der Herr heilt doch. Er sagt, der Herr heilt, aber manchmal heilt er dich nicht, weil dein Zeugnis ist ihm wichtiger als deine Heilung. Und dann ging er ins Krankenhaus, wurde operiert. Und dann kam, besuchte ich ihn und Fritz lag da überglücklich und sagte, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Hier sind schon drei Leute zum Glauben gekommen. Die kommen hin und sagen, wir wollten mal sehen, wie ein Krankenpfleger jetzt krank ist. Christen sind nie zufällig in Krankenhäusern und bekommen nie zufällig eine neue Hüfte. Wenn es darum gehen würde allein, dann bräuchten wir alle keine Krankenhäuser. Also mein Lieber, ich möchte für dich beten, dass du erstens ein Zeugnis wirst und dass deine neue Hüfte dich bis in den Kaukasus bringt. Wo auch immer. Komm mal her. Komm mal her. Ja, siehst du, ich kenne auch noch welche, die Hüften brauchen. Aber du läufst noch richtig hessisch durch die Gegend. Ja. Ach ja. Also wäre schön, wenn ihr alle aufsteht. Alle solidarisiert mit eurem Bruder. Er ist jetzt euer Botschafter im Krankenhaus ab Montag. Der Rodenbacher da. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du nie Fehler machst. Und ich bitte dich für meinen Bruder, dass er erlebt, wie du durch ihn Wunder wirkst. An ihm bitten wir auch, dass du Wunder wirkst. Dass du das tust an ihm, was du tust, was du tun musst. Und so lege ich meine Hand auf ihn und segne. Ich segne dich, lieber Bruder, dass der Heilige Geist in deinem Körper und durch deinen Körper verherrlicht wird. Möge der Herr mit dir gehen. Hab keine Angst vom Krankenhaus. Da ist ein Missionsfeld. Da wirst du gebraucht. Der Herr segne dich darin. Amen. Amen.